Ein herzliches Willkommen aus Kiel heute Abend am 1. Oktober, liebe KollegInnen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Derma at Home. Diesmal zu einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich zum Chemical Peeling mit dem Subtitel Indikationen und Praktisches. Und Frau Professor Borelli aus Tübingen, unsere wissenschaftsbasierte Ästhetikexpertin, wird heute wieder diesen Vortrag halten. Derma at Home, wie Sie alle wissen, die schon öfter dabei waren und für die neu dazugekommenen natürlich auch, ist Ihre Sendung. Sie haben in Ihrem Webbrowser eine kleine Chatfunktion, dort bitte anmelden mit Ihrem vollen Vor- und Zunamen. Und dann können Sie diese Chatfunktion nutzen, um uns Fragen zu stellen, beziehungsweise Frau Professor Borelli Fragen zu stellen, die wir im Anschluss an Ihren Vortrag alle beantworten werden. Sie sehen mich auch heute hier ganz allein und nein, da kommt nicht noch einer von der Seite dazu. Sascha Gerdes ist im Urlaub und das ist auch ein kleines Phänomen geworden. Sie wissen wahrscheinlich alle, dass im September immer die EADV-Tagung, die Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft stattfindet. Diesmal war es in Paris und weil es auch in der Vorbereitung so ein großer Aufwand ist, ist danach Urlaubssaison und ganz viele Ärztinnen und Ärzte gehen danach in Urlaub und so ist auch Professor Gerdes, der da sehr aktiv auf der Tagung war und den grüßen wir mal jetzt von hier in die Ferne. Wir fangen aber trotzdem an mit unseren Derma News und die kommen natürlich heute von mir und einmal das erste Bild für die Derma News. So, ich habe Ihnen heute mal etwas mitgebracht, ganz spannend. Eine klinische Studie, die ich im Internet gefunden habe, ganz, ganz neu. Ich recherchiere immer sehr gerne auch im Bereich nicht nur einer Erkrankung, sondern mehrerer. Ja, und da geht es tatsächlich um das gute alte Vitamin D. Sie wissen alle, das ist auch vielfältig schon in Vorträgen erwähnt worden, Vitamin D ist ein ganz wichtiges Vitamin D oder ein Hormon, nicht nur für den Knochenmetabolismus, sondern vor allen Dingen auch für die Funktion des Immunsystems. Wir sind ja jetzt in der Zeit von Oktober bis Ostern, wo die Winterreifen das Auto schützen und wir müssen uns schützen durch Vitamin D. Gerade im Norden haben wir alle einen relativen Vitamin D-Mangel in der lichtarmen Jahreszeit. Aber was gar nicht so bekannt ist und tatsächlich auch mir nicht geläufig war, Vitamin D spielt auch eine Rolle bei der Bildung der Hautbarriere. Und darauf weist diese Übersichtsarbeit hin. Und ich zeige Ihnen hier einmal eine Abbildung, die ein bisschen zusammenfasst, wie Vitamin D im Körper in verschiedenen Kompartimenten aktiv ist. Da sehen Sie das Herz und man hat festgestellt, dass zum Beispiel kardiovaskuläre Ereignisse bei niedrigem Vitamin D-Spiegel häufiger auftreten, aber auch Probleme wie zum Beispiel eine Hypercholesterinämie kann durch Vitamin D hervorgerufen werden oder verstärkt werden. Sie sehen dann darunter den Darm, das ist auch schon lange bekannt. Darmgesundheit ist auch sehr eng mit Vitamin D verknüpft, zum Beispiel die Dysbiose, also das Überwuchern mit entsprechenden schlechten Bakterien. Was Sie aber in dieser Box auch sehen, ist im oberen Teil, da steht Tight Junction Proteins, dass hier schon im Darm auch Barriereprobleme auftreten bei Vitamin D-Mangel. Und neben dem Darm ist die Haut natürlich ein Barriereorgan erster Ordnung. Und da sehen Sie hier auch, dass Vitamin D so wichtige Proteine in der Barriere wie das Filagrin, Lorikrin, Involucrin hochreguliert. Aber auch die Claudine, das sind Proteine, die in der Zwischenzellinteraktion eine Rolle spielen und sozusagen die Dichtstoffe zwischen den einzelnen Zellen mit darstellen, die sind auch unter Vitamin D verstärkt exprimiert. Zudem Vitamin D antientzündlich, wie man auch in dem Bild unten sieht, dem ist zum Beispiel, das ist lange bekannt bei der Psoriasis, die Th17-Zellen vermindert oder weniger exprimiert vorkommen lässt, zum Beispiel regulatorische T-Zellen, IL-10 hochreguliert. Also bei Psoriasis zum Beispiel antientzündliche Prinzipien. Das ist so das große Umfeld, in dem wir sind. Dann hat man einmal geschaut, wie ist das denn überhaupt bei atopischer Dermatitis, was wir vielleicht gar nicht so sehr mit Vitamin D in Zusammenhang bringen könnten. Und da sehen Sie in einer Arbeit, die dort in der zitiert wird, 84% der immerhin fast 700 Patienten mit atopischer Dermatitis und einem EASI von größer 10, also mittelschwer bis schwer, hatten eine Vitamin-D-Defizienz. Und in 11 klinischen Studien bei atopischer Dermatitis konnte gezeigt werden, dass es zu einer Besserung des EASI kam, wenn Vitamin D supplementiert wurde. Das ist ein ziemlich starkes Argument, vor allen Dingen auch die Zahl der Betroffenen und die Zahl der klinischen Studien, die zu Vitamin D und atopischer Dermatitis schon vorliegt. Bei der Psoriasis ist auch schon lange klar, dass eine Vitamin-D-Defizienz auch zum Schweregrad korreliert, also in diesem Fall zum PASI. Und das, was ich gerade erwähnt habe, Vitamin D bei Psoriasis, eben die Expression von gegenläufigen Zytokinen IL-4, IL-10 fördert und die IL-17-Achse unterdrückt. Und das ist bei Psoriasis ja von großer Bedeutung. Was ist das Fazit dieser Studie? Ich glaube, ganz, ganz einfach können wir sagen, die Substitution von Vitamin D ist bei entzündlichen Hautkrankheiten eine sinnvolle Maßnahme. Nicht nur zur Immunregulation, sondern eben auch zur Gesunderhaltung einer Barriere. Und wir wissen natürlich, die Barrierestörung ist einer der Hauptmerkmale der atopischen Dermatitis. Aber es gibt eben auch zahlreiche gute Studien, die zeigen, dass bei der Psoriasis die Barriere ebenfalls kaputt ist, in anderer Form als bei der atopischen Dermatitis. Aber auch hier sind Barriere-Reparaturmaßnahmen von einer sehr, sehr großen Bedeutung. Vielleicht kann ich hier kurz ergänzen in eigener Sache. Die Moroscience hat ja auch eine Serie von Nahrungsergänzungsmitteln. Und da gibt es eins, das heißt Nutriflam. Das hat diesen Vitamin-D-Komponente schon lange und ist auch dafür vorgesehen. Und wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben, dann melden Sie sich gerne bei Herrn Scharrenberg. Der wird seine E-Mail-Adresse gleich nochmal in den Chat stellen. Und da können Sie gerne Muster anfordern oder weitere Informationen dazu bekommen. So, dann gehen wir einmal in das richtige Studio hier. Wunderbar. Und wir kommen zu unserem heutigen Gastvortrag, Kemal Peeling. Und herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, dass du wieder dabei bist, muss ich sagen. Und Chemical Peeling war ein bisschen ein Wunschthema von dir tatsächlich. Offensichtlich, weil es viel Neues gibt, aber vielleicht auch, weil es manchmal nicht ganz so gut läuft, wie man das erwarten könnte. Und deshalb freuen wir uns wirklich alle sehr, dass du wieder heute mit deiner fachlichen Expertise in diesem Gebiet der Ästhetik, was ganz wichtig ist, uns beraten kannst. Und wir freuen uns jetzt sehr auf deinen Vortrag.
Ja, vielen Dank, Uli. Ich bin auch sehr gern wieder da. Und das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, Chemical Peeling. Also macht mir das natürlich besonders Spaß, darüber zu sprechen. Und wir bleiben ja auch im weitesten Sinne bei der Hautbarriere jetzt. Wenn wir über Chemical Peeling reden, dann müssen wir uns die Indikationen anschauen, die wir adressieren wollen, die Peeling-Substanzen genauer anschauen und dann eben entscheiden, wollen wir oberflächlich oder tief, mitteltief peelen, wie funktioniert das Chemical Peeling und wie ist die Vor- und Nachbehandlung. Und das will ich jetzt alles hier in diesen 20 bis 25 Minuten Ihnen nahebringen. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Patienten unterschiedlichen Hauttyps, die zu einem in die Sprechstunde kommen und nicht für alles ein Peeling geeignet. Und bei manchen Hauttypen muss man natürlich besonders gut aufpassen. Also bei mir ist es so, die Grenze Hauttyp 4 werde ich schon nervös und Hauttyp 5 würde ich dann nicht mehr peelen. Die erste Frage ist dann eben, wenn ich einen Patienten sehe, eine bestimmte Indikation habe, auf die werde ich gleich noch eingehen, wie tief will ich denn peelen? Wenn ich sehr oberflächlich peelen will, was auch gute Ergebnisse zeigt und was wir in Tübingen sehr viel machen, dann stoppe ich das Peeling und dann kratze ich so ein bisschen an der Epidermis mit dem Peeling, aber es geht nicht tiefer. Dann mitteltiefes Chemical Peeling sind wir immer noch in der Epidermis und ein tiefes Chemical Peeling geht dann bis zur retikulären Dermis. Das heißt, wir setzen da wirklich einen definierten Hautschaden und das ist etwas, was man gut beherrschen muss, ehe man sich daran traut. Aber deswegen reden wir ja hier darüber. Was ist das Chemical Peeling? Definitionsgemäß, wir tragen eine geeignete Säure auf, wir setzen einen definierten Hautschaden. Wir schälen die Haut in einer definierten Tiefe und das Ganze führt, wenn es im mitteltiefen bis tiefen Bereich ist, zu einer Kollagenneubildung. Also wir machen eine Hautverjüngung damit. Und was spielt nun in das erfolgreiche Chemical Peeling mit rein? Das ist natürlich der richtige Patient. Man muss den richtigen Patienten auswählen. die richtige Indikation, dazu dann die geeignete Peeling-Substanz für diese jeweilige Indikation und den Patienten auswählen. Und man sollte in der Methode gut ausgebildet sein. Man sollte optimal die Vor- und Nachbehandlung beherrschen und die Nebenwirkungen vor allen Dingen behandeln können. Ich sage immer, das Peeling ist schnell gemacht, aber interessant wird es eben dann, wenn mal was nicht so rund läuft, dann muss man eben wissen, was man tut. Die richtige Indikation. Man muss dem Patienten eben auch ehrlich sagen, was sie erwarten dürfen und was nicht. Das ist wie mit kleinen Kindern. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Funktioniert nicht. Und dasselbe ist es den Patienten gegenüber, dass man ihnen darstellt. Die kommen ja, heute hatte ich auch wieder so eine Dame in meiner Sprechstunde. Sie kommen mit sehr tiefen, starken Falten. Und sie wünschen sich die einmalige Behandlung, die nicht wehtut und auch am besten nichts kostet. Und das klappt eben nicht. Und das ist der erste Zahn, den man den Patienten eben ein bisschen ziehen muss, dass man erklärt, wenn man wirklich einen tollen Effekt haben will in der Hautverjüngung, dann muss man eben tiefer peelen. Und da werde ich am Ende Ihnen ja auch einige Behandlungsbilder zeigen und beschreiben. Es gibt Peeling-Leitlinien in Deutschland noch nicht. Das hängt ein bisschen an mir. Die müssen wir noch schreiben. Aber weitere Leitlinien gibt es in USA, Japan und in Indien. In Indien sind sie sehr aktiv, die Dermatologen, und peelen sehr viel. Und es gibt ganz, ganz viele Indikationen. Das können Sie wahrscheinlich auf Ihren Computern oder Laptops, iPads kaum sehen, jetzt hier diese Übersicht. Wir alle denken bei Chemical Peeling an Akne oder vielleicht auch an Narben, Falten auch, aber es gibt noch viel mehr, was wir behandeln können. Periorale Dermatitis können wir schnell bessern mit einem oberflächlichen Chemical Peeling. Melasma ist ja eine wunderbare Indikation, Hyperpigmentierung. Und wir können natürlich auch bei Mykosen mit einem Chemical Peeling eine Besserung erreichen. Nicht nachhaltig, aber in der Abtragung zunächst mal. Wenn man ein oberflächliches Chemical Peeling machen möchte, dann ist das Wichtige, dass man versteht, wir können schälen, aber wir müssen nicht zwingend die Haut schälen. Das heißt, wir durch die Auswahl der geeigneten Säure, der geeigneten Substanz, die wir auftragen, entscheiden wir, ob ich das Peeling dann stoppen kann. Also beispielsweise Glykolsäure kann ich neutralisieren und dann ist das Peeling rechtzeitig gestoppt, ehe es abträgt. Was ich bei anderen Säuren eben nicht kann. Das heißt, die Auswahl der Substanz ist sehr relevant. Viel wird gepeelt eben mit Glykolsäure oder auch mit Salicylsäure, aber auch viele andere Säuren, Milchsäure, Mandelsäure werden verwendet. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist die Trichloressigsäure, TCA, die eben oberflächlich bis mitteltief peelen kann und die ich eben nicht neutralisieren kann. Das heißt, dieses Peeling läuft, nachdem ich die Säure aufgetragen habe, auf der Haut des Patienten ab, bis zu der Schicht, die diese Substanz erreichen kann. Und das muss man sich vorab eben klar machen. Manches kann ich stoppen, anderes nicht. Es gibt auch viele verschiedene Peeling-Fertigpräparate. Ich habe nur eine Auswahl aufgeführt, die soll Sie gar nicht beeinflussen, sondern soll klar machen, es gibt viele Firmen, die auch an Sie herantreten mit Ihren Produkten. Und dann fragen Sie die doch bitte, was ist denn das Besondere an Ihrem Peeling? Ist es flüssig? Ist es fest? Muss man abdecken im Gesicht? All das ist sehr relevant, dass Sie das vorab wissen. Kann ich es neutralisieren oder eben nicht? Was sind Kontraindikationen vor Peeling? Schwangerschaft, Isotretinoin-Einnahme kann man machen, aber würde ich jetzt dem Anfänger nicht empfehlen, sondern eher ein bisschen die Methoden getrennt halten. Aber letztendlich ist die Wundheilung unter Isotretinoin nicht beeinflusst. Was Sie aber beachten sollten, ist, wenn vorab mit dem Laser oder Blitzlampe Haare entfernt wurden im Gesichtsbereich, das müssen Sie wissen, weil dann wird die Heilung bei einem tiefen Chemical Peeling nicht mehr optimal sein. Bei dunklen Hauttypen, hatte ich schon gesagt, würde ich da eher vom Peeling Abstand nehmen. Was bewirkt nun das Priming, die Vorbehandlung zu Hause? Das ist sehr wichtig, dass man das den Patienten vorab an die Hand gibt. Monat oder 2 Wochen vorab sollten die Patienten beginnen, sich mit auch leicht sauren Substanzen, also meistens auch Glykolsäureprodukte, zu behandeln, damit wir den pH-Wert schon mal in den sauren Bereich schieben und das Peeling besser vertragen wird. Also das Peeling wird gleichmäßiger und besser, wenn die Vorbehandlung gut durchgeführt wurde. Und wir können auch bei dunkleren Hauttypen gegen postinflammatorische Hyperpigmentierung arbeiten, indem wir mit Hydrochinoncreme-Rezepturen oder auch Kosmetika vorbehandeln, damit es ein gleichmäßigeres Ergebnis nach dem Peeling gibt. Bestimmte Begriffe muss man beherrschen, wenn man Chemical Peeling sich mit Chemical Peeling beschäftigt. Sequenziell heißt in bestimmten Abständen wiederholend. Das ist das, was wir in Tübingen sehr viel tun. Wenn wir oberflächlich peelen, macht es dann die Wiederholung das gute Ergebnis. Mosaik Chemical Peeling, dass man bestimmte Bereiche mit bestimmten Substanzen peelt und andere Bereiche mit anderen Substanzen, weil man vielleicht mehr Falten hat oder bestimmte Gesichtsareale wie um die Augen empfindlicher sind. Kombinationspeeling heißt Kombination bestimmter Peeling-Substanzen, also Glykolsäure und Salicylsäure in Kombination in einem Peeling verwendet. Und Combination Peel ist das Peeling und eine andere Methode, wie beispielsweise Laser, kombiniert. Wie gehen Sie praktisch vor? Sie machen eine schriftliche Aufklärung, idealerweise nicht am Behandlungstag. Das fällt Ihnen leicht, weil Sie ja den Patienten aufklären und dann ihm sagen, was er für eine Peeling-Vorbereitung machen soll, damit Sie ein gutes Ergebnis haben. Also dieses Priming müssen Sie ihm empfehlen, was er ja dann erstmal eine Woche oder zwei Wochen vorab verwendet. Sie klären über alternative Behandlungsverfahren auf. Sie machen immer Fotos, weil dann sieht man auch wirklich, was sich entwickelt. Sonst kann man das nicht nachvollziehen. Wir erklären die Vor- und Nachbehandlung. Und wenn Sie mitteltief bis tief peelen wollen, dann machen Sie eine Herpesprophylaxe, wenn Sie die Epidermis abtragen. Weil das wäre das, was eben als Nebenwirkung sehr ungünstig wäre, wenn Sie eine Infektion auf die Haut dann bekommen würden. Genauso können Sie Antibiotika erwägen, machen wir meistens nur, wenn es wirklich nach dem Peeling den Eindruck macht, dass da ein Problem sein könnte, nicht automatisch. Und wir erklären sehr akribisch den UV-Schutz vorher, nachher und fragen jedes Mal nach, was nehmen Sie, wie viel nehmen Sie und so weiter. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass Sie Ihre Patienten auffordern, Sie zu kontaktieren, wenn Sie nach der Behandlung irgendein Problem oder eine Sorge haben. Weil die Patienten haben eine gewisse Hemmschwelle und die muss man möglichst niedrig halten, dass man auch wirklich die Nebenwirkungen frühzeitig sieht und den Patienten da begleitend gut helfen kann. Dann hat man nämlich gute Ergebnisse. Was braucht man für ein oberflächliches Chemical Peeling, also Abdeckung mit Handtüchern, eine Schale, wo man das Peeling reingeben kann, bevor man es aufträgt, ein Pinsel, ein Wecker und ein Haarband und natürlich Handschuhe für einen selber und Papiertaschentücher zum Abwischen oder eben geeignete andere Sachen, womit man das Gesicht danach reinigen kann, auch Waschlappen. Wenn Sie wissen wollen, wie tief Ihr Peeling abläuft, dann müssen Sie sich mit Frosting auskennen, also dem Frost auf dem Gesicht, nachdem Sie die Substanz auftragen. Ein weißer, gleichmäßiger Frost, den sehen wir bei Trichloressigsäure, das ist ein mitteltiefes Chemical Peeling. Bei Jessener Lösung, die man häufig vor dem Trichloressigsäure-Peeling aufträgt, sehen wir einen fleckigen weißen Frost. Und sobald Sie einen grauen Frost sehen, dann sagt Ihnen das, dass Sie gerade tief peelen und dass die Haut sich sehr tief schälen wird. Das heißt, Sie müssen die Haut lesen können, wenn Sie die Substanzen auftragen. Sie sollten immer eine gute Dokumentation machen, weil es ist ja nicht unbedingt derselbe Arzt oder dieselbe Helferin, die jetzt peelt. Und deswegen muss immer genau dokumentiert werden, an welchem Tag, mit welcher Dosierung, welche Substanz, wie war die Reaktion danach, gab es eine Erythembildung oder nicht. Was hat der Patient gespürt? Eben Hitzegefühl, Kribbeln, Juckreiz, Rötungen. Und dann fragt man den Patienten vor dem nächsten Peeling, wie war es denn zu Hause gewesen? Haben Sie sich irgendwo geschält? Das sagt einem dann, ob man ein bisschen zurückgehen muss in der Dosierung oder ob man steigern kann, je nach Indikation. Das ist so der Klassiker, eine Patientin mit einer Akne papulopustulosa, die sehr schnell sehr schlecht wurde. Und wir haben sie einfach dann initial, als wir Isotretinoin angesetzt haben, noch gepeelt, damit sie schneller abheilt und im täglichen Leben vorzeigbar ist. Und das geht sehr gut, aber wenn man eine Akne papulopustulosa hat, kann man die natürlich auch anders gut behandeln. Aber Peeling ist etwas, was das Ergebnis schneller gut herbeiführt. Melasma, Hyperpigmentierung, eins meiner Lieblingsthemen, oberflächliches Chemical Peeling benutzen wir da, aber man kann auch mitteltief oder manche peelen da sogar tief in anderen Ländern. Wir machen üblicherweise ein oberflächliches sequenzielles Chemical Peeling und zwar immer so 5-mal zunächst und dann schaue ich die Patienten wieder an und bewerte sie. Wir peelen alle 2 Wochen Glykolsäure und Salicylsäure 20%ig in Kombination. Ein bisschen stärker werdend, aber nicht zu stark, weil wir wollen ja gar nicht schälen, sondern nur die Hauterneuerung schneller machen. Und wir schalten häufig nach dem ersten Peeling erst eine Aufhellungscreme dazu oder ein Kosmetikum, weil ist dann besser ist zu sehen, wie hat die Patientin, der Patient das Peeling vertragen, ehe ich dann was weiteres dazu schalte, was auch noch reizen kann. Das ist so ein klassisches Ergebnis. Es wird nicht perfekt, aber es wird recht gut. Ich erkläre den Patienten immer, 1/3 der Patienten wird richtig gut, 1/3 wird so mittelgut und 1/3, da tut sich nichts oder es gibt sogar eine Verschlechterung. Und das ist auch realistisch. Es hängt sehr davon ab, wie kann der Patient selber mitarbeiten, wie ist der Hauttyp und wie viel Sonnenexposition passiert dann doch, obwohl wir beraten haben, dass das nicht passieren sollte. Bei manchen Patienten geht es einfacher als gedacht, wie bei dieser Patientin, die lateral im Gesicht massive Hyperpigmentierung, Melasma hatte. Aber es wird in jedem Sommer immer ein bisschen schlechter wieder und dann wird im Herbst eben wieder mal so eine Peeling-Session gemacht von 5 bis 10 Mal, auch wieder oberflächliches Chemical Peeling. Es funktioniert auch bei dunkleren Hauttypen. Schwierig sind eben so einzuschätzen Patienten aus Indien, Sri Lanka. Das sind zum Teil auch auf das Peeling stark reagierende Patienten. Da mache ich manchmal auch so ein kleines Probeareal. Was Sie hier aber jetzt bei der Patientin an lateral am Auge sehen, das war eine Lasertherapie. Die ist nicht bei uns erfolgt. Ich kann nur sagen, dass Melasma keine gute Laserindikation ist, insbesondere nicht bei dunkleren Hauttypen, weil es dann zu einer Depigmentierung oder sogar Narbenbildung, wie jetzt hier auch, führt. Und da ist einfach das Chemical Peeling viel schonender, weil wir das ja eben neutralisieren können, ohne dass die Patientin einen Schäleffekt hat. Und dadurch können wir so das Melasma bessern, ohne dass sie eine Verschlechterung hat durch oder postinflammatorische Hyperpigmentierung. Es gibt auch interessante Literatur zur Melasma-Behandlung. Ein Evidence-Based Review habe ich hier im Vortrag mitgebracht aus 2019. Und da hat man eine Literatursuche gemacht, randomisierte, kontrollierte Studien zu Melasma, genauso wie wir uns das eben aus wissenschaftlicher Sicht auch wünschen, wie Studien aussehen sollen. Und 113 Studien haben dann die strengeren Inklusionskriterien mit so fast 7000 Patienten dann getroffen. Und was kam raus? Hydrochidon, Monotherapie und die Triple Combination Cream, also entweder oder, also die Triple Combination Cream ist so Klickmann-Formula, sind am effektivsten. Jetzt können Sie also eigentlich Ihr iPad zumachen und sagen, okay, Frau Borelli, warum erzählen Sie uns das jetzt über Chemical Peeling? Das ist doch viel besser, die Hydrochinon-Monotherapie, die können wir ja aufschreiben. Aber nein, natürlich geht es noch weiter. Es ist so, dass Chemical Peeling, Laser- oder lichtbasierte Therapien, die man alle nicht vergleichen kann, weil sie so unterschiedlich sind in den Studien, waren inferior, also etwas schlechter, mit einem höheren Risiko und mehr Nebenwirkungen. Okay, aber Glykolsäure-Peelings waren auch nicht besser als die topische Therapie, aber das Ergebnis kann besser sein, wenn wir Glykolsäure oder andere Säuren beim Chemical Peeling mit Triple Combination Cream oder Hydrochinon Cream kombinieren. Und das ist das, was wir auch machen. Wir schalten eben nach dem ersten Peeling eine Hydrochinon-Rezeptur dazu und dadurch haben wir die guten Ergebnisse. Also das kombinierte Vorgehen ist am allerbesten. Aber natürlich, wenn man was macht, wie Peeling, haben wir ein höheres Risiko von postinflammatorischen Hyperpigmentierungen. Deswegen überlegen Sie, mit welchen Säuren Sie arbeiten wollen. Am besten welchen, die man neutralisieren kann. Das ist jetzt hier die Klickmannsche Formula mit Hydrochinon, Vitamin A, Ascorbinsäure in einer geeigneten Grundlage, die man beim Apotheker zusammenmischen kann, führt aber häufig auch zu Rückfragen, was ist eine geeignete Grundlage, da muss der Apotheker wirklich auch ein bisschen arbeiten, um die herauszufinden, wenn Sie sie ihm nicht aufschreiben. Kommen wir zum Thema aktinische Keratosen, da fand ich sehr erfreulich, dass in den letzten Jahren sich was getan hat, während ursprünglich in der Leitlinie bei aktinischen Keratosen stand, dass chemische Peelings keine Empfehlung haben, gilt das jetzt nicht mehr. In der neuen Leitlinie ist klar, in der S3-Leitlinie aktinische Keratosen und Plattenepithelkarzinome der Haut aus 2022, ganz viele Daten und Studie aus Erlangen von Herrn Hebt aus der Klinik von Carola Berking, ist jetzt in der Leitlinie drin, dass Chemoexfoliation durch Peelings für einzelne oder multiple aktinische Keratosen sowie bei Feldkanzerisierung angeboten werden kann. Das funktioniert wunderbar. Das ist ein starker Konsens in der Leitlinie und das können Sie also Ihren Patienten anbieten. Und hier sehen Sie Bilder noch von Luitgard Wiest, von einer Patientin, die eben an der Stirn und periorbital mit Jessner und Trichloressigsäure gepielt hatte, also erst Jessner-Lösung und dann Trichloressigsäure und an anderen Arealen im Gesicht aus ästhetischen Gründen dann ein tiefes Chemical Peeling gemacht hat. Kommen wir zum Thema tiefes Chemical Peeling. Bei starken Falten und einem gewissen Sagging im Gesicht, also Herabsacken der Gesichtszüge, ist das, was man braucht, wenn man die Haut wirklich bessern will. Da gibt es zwei verschiedene tiefe Chemical Peeling Rezepturen. Die eine ist von Baker Gordon, eine Phenolkrotonöl Rezeptur, und die andere ist von Hetter, auch Phenolkrotonöl. Und wichtig ist, dass das ist nichts, was man mal eben so schnell in der Sprechstunde natürlich machen kann, sondern da ist eine Abtragung der Haut bis zur retikulären Dermis die Folge. Das heißt, man muss die Patienten sehr gut vorbereiten, sehr gut überwachen und ich werde jetzt etwas näher darauf eingehen. Was Sie auch sehen, ist, dass diese Lösungen in Glasbehältern sein müssen und man muss sie durch stetiges Rühren, das ist so eine Suspension, in der geeigneten Form halten. Was gibt's da an Daten? Und da gibt's ältere Daten aus zwei verschiedenen Gruppen. Chemical Peeling ist nämlich effektiv gegen die Hauttumore. Man hat haarlose Mäuse bestrahlt mit UVB-Licht für 14 Wochen, gab eine Kontrollgruppe und eine Behandlungsgruppe. Und die Gruppe, die mit Salicylsäure 30% in diesem Fall gepeelt wurde, also nicht tief, alle zwei Wochen hatte eine reduzierte Tumoranzahl und weniger Tumorentwicklung. Eine zweite Studie ist noch spannender aus meiner Sicht, auch wieder haarlose Mäuse über 14 Tage mit UVB-Licht bestrahlt und man hat mit verschiedenen Peeling-Lösungen gepeelt mit Trichloressigsäure 30%, Trichloressigsäure 50% und Phenol-Baker-Gordon-Lösung. Und man nahm Biopsien an Tag 7, 14, 28 und 60 und die unbehandelte Kontrollgruppe hatte tiefe Falten. Die Histologie der bestrahlten Kontrollgruppe eben ohne Peeling zeigte natürlich eben die Hautalterung, also dysplastische Keratinozyten, die Kollagenfasern waren irregulär arrangiert und die Epidermis hat den Verlust der Polarität, einen Rückgang der Dicke der Dermis. Also all das, was wir bei Hautalterung histologisch sehen. Die Behandlungsgruppe hatte dann, also die gepeelt wurden, hatten eine Erhöhung der dermalen Dicke. Das war statistisch signifikant, der Unterschied. Ein Rearrangement der Kollagenfasern und in der Phenol- und Trichloressigsäure-Gruppe eine statistisch signifikante Erhöhung der Kollagenfasern, eine Zunahme der elastischen Fasern und klinisch eben keine Faltenbildung mehr, weil eben Chemical Peeling, ein tiefes Chemical Peeling, die Haut wieder verjüngt. Und das heißt, wir machen nicht nur was oberflächlich-ästhetisches, sondern wir machen auch was für die Haut in der Tiefe. Nun muss man aber sagen, es gibt eben nichts im Leben, ohne dass man irgendwie auch was opfert, so ein bisschen. Das ist das Tal der Tränen oder der Peeling Blues, durch den die Patienten durch müssen. Das sind 14 Tage wirklich sehr, sehr unangenehmes Hautgefühl, starke Schmerzen. Die Bilder verdanke ich auch Luitgard Wiest. Und das ist kein Spaß. Sie brauchen also ganz stabile Patienten für diese Prozedur. Wie kommt das Peeling dann so tief in die Haut, indem man es auch noch taped, direkt nach dem Auftragen, und es wird richtig eingearbeitet und das Tape wird dann nach einer Zeit abgemacht. Da gibt es unterschiedliche Ideen. Luitgard Wiest benutzt Essigwasser, 2 Esslöffel Essig auf 1 Liter Wasser. Marina Landau aus Israel gibt den Patientinnen Puder drauf und kontrolliert sie erst nach 10 Tagen. Das erspart dann ganz schön viel Patientenbetreuung, aber das ist vielleicht mit unseren Patienten hier nicht machbar. Die werden also dann abgereinigt mit dem Essigwasser und die abgestorbene Haut wird abgenommen. Und das ist eben eigentlich die Kunst des Peeling. Das Peeling ist gut und schnell aufgetragen, aber die Nachbehandlung, da muss man schon Zeit investieren da rein. Hier sind Ergebnisse auch wieder von einer Patientin von mir, die aber Luitgard Wiest gepeelt hat. Und wir sehen ein frühes Bild mit noch einem Resterythem, aber auch noch Ödem. Also kann man es noch nicht richtig beurteilen. Und dann sehen wir jetzt aber hier in diesem Vergleichsbild von dieser Patientin, wie stark die Faltenbildung gebessert ist. Wir sehen aber auch natürlich, dass wir eine Straffung haben der Gesichtszüge. Und aber als eben verräterisches Indiz für ein tiefes Chemical Peeling, wir sehen diese Depigmentierung der Haut. Wenn Sie sich den Hals anschauen, dann sehen Sie, hier ist ein Übergang. Deswegen wird dann gerne bei den Damen Halstuch getragen. Man kann den Hals nicht in derselben Session peelen, sondern man braucht da 2 verschiedene Tage, an denen man behandelt. Aber 15 Jahre kann man damit gewinnen. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Und dann wurde auch später noch der Hals gepeelt von Luitgard Wiest, aber der Hals, den kann man nicht so tief peelen, das ist nur ein Trichloressigsäure-Peeling und deswegen wird die Besserung auch nicht so gut und der Kollagenaufbau nicht so gut. Was man dazu sagen muss, immer in Narkose durchführen. Das geht nicht ohne eine vorherige kardiologische Abklärung und es geht immer nur mit einer Überwachung durch den Anästhesisten. Es sei denn, sie peelen Bereiche des Gesichtes, also nur Oberlippe, klein und sind sehr erfahren. In Brasilien gab es letztes Jahr tragischerweise einen Todesfall, als eine nichtmedizinische Influencerin einen Influencer gepeelt hat. Und das hatte zur Folge, das ist auch veröffentlicht worden, es gab auch früher schon Berichte über die kardiotoxische Wirkung von Phenol. Und jetzt auf der ERDV, Uli, du hattest es vorher erwähnt, die ERDV in Paris, da war ich auch. Und in der Peeling-Session, wo ich vorgetragen hatte, war auch Felipe Ribeiro. Er hat eben nochmal berichtet, wie er jetzt damit umgeht. Denn die brasilianischen Behörden haben Phenol jetzt für alle Behandler, auch für Ärzte, verboten seit letztem Jahr. Und das heißt, er forscht jetzt, was kann er tun, wie kann er bessern. Und ich fand diese Ergebnisse so fantastisch, dass ich sie Ihnen mitgebracht habe. Auf der linken Seite, auf dem linken Bild der Dame, ihre eine Gesichtshälfte hat er mit Trichloressigsäure gepeelt und Krotonöl 1,6%. Und auf der anderen Seite nur mit Trichloressigsäure. Und es ist eben das Krotonöl, was diese massive Besserung der Faltenbildung auch beeinflusst. Es ist ja in beiden Peeling-Lösungen, auch vom tiefen Chemical Peeling, Krotonöl enthalten. Das heißt, es ist wahnsinnig spannend, dass jetzt nach alternativen Möglichkeiten des Peelings geforscht wird, weil eben das nicht mehr verwendet werden darf. Der Hintergrund ist wahrscheinlich eine Verlängerung der QT-Strecke bei der Herzaktion und dadurch eine Torsade de Poing für den Patienten, und dieser Patient ist eben tragischerweise verstorben. Kombination mit anderen Methoden. Wir können ein Chemical Peeling besser und stärker machen, indem wir Botox 14 Tage davor, insbesondere im Oberlippenbereich, verwenden oder Glabella-Bereich. Dann werden diese Falten besser nach dem Peeling reagieren. Harold Brody macht 35-prozentiges TCA mit CO2-Laser. Man kann auch mit Sandpapier noch zusätzlich arbeiten im Wangenbereich bei Akne-Narben. Und damit bin ich jetzt auch am Ende meines Vortrages, damit wir auch noch Zeit für die Fragen haben. Meine Take-Home-Message für Sie ist, Chemical Peeling bei Akne ist besonders geeignet, die Salicylsäure sequenziell. Chemical Peeling bei Melasma oberflächlich bis mitteltief, je nach Hauttyp sequenziell. Und bei Zeichen von Hautalterung ist natürlich das tiefe Chemical Peeling konkurrenzlos in Hinsicht auf Ergebnis und Haltbarkeit. Ich darf Sie noch herzlich einladen, in eigener Sache zum Grundkurs für ästhetische Dermatologie und Kosmetologie bzw. State-of-the-Art-Kurs im nächsten Jahr in Tübingen am 13. und 14.06. ein zweitägiger Kurs der Arbeitsgemeinschaft Ästhetische Dermatologie und Kosmetologie, deren erste Vorsitzende ich bin. Können Sie gerne eine E-Mail schreiben, wenn Sie teilnehmen wollen. Und am Montag, den 15.06., werden wir in der modernsten Anatomie Europas dann an Präparaten injizieren, Botulinumtoxin und Filler spritzen und auch präparieren, wo wir da gelandet sind, was ja immer sehr wichtig ist, dass man weiß, wo man mit der Nadel hingehen soll. In diesem Sinne freue ich mich auf Sie in Tübingen und jetzt auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Claudia. Das war wieder ein fantastischer Überblick über das Chemical Peeling. Und was ich wirklich sehr, sehr schätze, ist die Wissenschaftlichkeit dahinter. Du hast ja auch die Evidenz, die hinter Peeling steckt, fantastisch dargestellt, auch gezeigt, dass es nicht nur schon klinische Studien gibt, die publiziert werden, sondern dass weiter geforscht wird. Wenn zum Beispiel so eine Substanz wie Phenol jetzt aus dem Handel genommen wird, vielleicht aus guten Gründen, vielleicht auch nicht, und dass das die Forschung anregt, um Ersatzstoffe zu finden, mit denen diese Erneuerung der Haut, will ich mal sagen, wirklich gut funktioniert. Tübingen ist das Mekka der ästhetischen Dermatologie in Deutschland. Dazu hast du natürlich absolut maßgeblich beigetragen und kann sie alle nur ermutigen, so einen Kurs zu besuchen. Denn dort lernen sie eben genau das von der Pike auf und eben nicht durch Influencer, die eben im Selbstversuch eben mal Peeling machen wollen, was sicherlich deutlich in die Hose geht. Wir haben ein paar Fragen schon bekommen, Claudia. Die erste hattest du schon gleich beantwortet, indem du die Rezeptur für Hydrochinoncreme gezeigt hast. Denn Pygmanorm ist offensichtlich nicht mehr erhältlich. Oder ist es nur vorübergehend nicht erhältlich?
Das weiß ich nicht, aber aus meiner Sicht, also ich mag die Firma, die das herstellt, durchaus, aber Pygmanorm war immer zu reizend. Also ich habe Pygmanorm nicht gern verwendet. Die Hydrochinon-Rezeptur, die wir verwenden, ist wesentlich milder oder eben die Klickmannsche Formel, die man ja auch gut herausfinden kann. Das sind zwei Optionen, die sehr gut sind. Ich rate meinen Patienten immer, dass sie seitlich am Gesicht, also wenn es ein Melasma ist beispielsweise, mal eine Stelle anfangen, die dünn auftragen, die Creme, und dann erst mal gucken, wie ist die Reaktion, und dann erst flächig auf die Hyperpigmentierung oder das Melasma das auftragen, und erst mal jeden dritten Abend. Also sehr vorsichtig. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis.
Du hattest, als du das Bild mit der Rezeptur gezeigt hast, da steht Unguentum, aber nicht welches Unguentum. Du hast auch gesagt, ist der Apotheker gefragt. Das mögen Apotheker natürlich nicht so gerne. Was nehmt ihr denn als Grundlage? Basiscreme DAC oder Emulsificans Aquosum?
Nee, das ist eben genau das Problem. Wir nehmen eigentlich ein Kosmetikum, und Kosmetika dürfen wir ja eigentlich in Magistralrezepturen nicht als Grundlage verwenden. Aber es ist nicht alles stabil. Das heißt, ich mache das so, dass wir das aufschreiben, was wir bisher immer aufgeschrieben haben, und lasse mich dann von den Apotheken immer anrufen und sage, ja, genauso will ich es wirklich haben. Wir haben da noch nicht eine so optimale Alternative gefunden, die so stabil ist.
Wie ist denn diese kosmetische Fertigkeit, die ihr verwendet? Kannst du die nennen oder geht das nicht?
Das ist dann gute Werbung. Also es gibt eine Firma in Münster, die Peeling-Substanzen vertreibt, und die haben diese Rezeptur in ihrem Portfolio auch, und da kann man nachfragen.
Da wir eine wissenschaftliche Sendung sind, Claudia, würde ich sagen, das ist durchaus möglich, dass du das sagen kannst. Ich würde das
ehrlich, dann mache ich das
nicht als Schleichwerbung betrachten.
Okay, wenn du das so sagst, dann mache ich das. Also das ist die Dermasens-Rezeptur, die wir verwenden. Da kann man bei der Firma Medicos P&M Cosmetics in Münster nachfragen. Und die haben ja auch ein Peeling.
Wunderbar, das glaube ich erspart viel Nachfragen. Und die gleiche Kollegin, die nach der Hydrochinoncreme gefragt hat, fragt auch noch mal nach Acelainsäure. Hat die beim Peeling irgendeinen Stellenwert?
Also sie peelt auch, aber ich verwende sie selber nicht. Sie ist zu mild.
Okay.
Also es ist eine Peeling-Substanz, aber eine zu milde aus meiner Sicht.
Ja, dann jetzt nochmal die Frage zu dem Prozedere. Herr Stulert fragt, Peeling immer als Full Face oder auch partiell?
Also wir machen immer das ganze Gesicht, weil das ist wie bei der Lichttherapie. Wenn man den Rand nicht richtig erreicht, dann ist es immer problematisch. Wir wollen ja auch durch das Peeling die Hauttextur im ganzen Gesicht bessern. Das ist ja eine Nebenwirkung. Wenn wir auch Melasma behandeln, haben wir trotzdem ein schöneres Hautbild. Und das wollen wir fürs ganze Gesicht. Also wir gehen aufs ganze Gesicht. Wenn wir mal das Thema haben, Unterlider, die hyperpigmentiert sind, also bei arabischen Hauttypen, dann mache ich das regional, aber sonst mache ich ganzes Gesicht.
Ja, Akne-Spezialist Thomas Jansen fragt auch ganz viele Sachen hier und gratuliert dir auch zu deinem tollen Vortrag. Bei Peeling unter Low-Dose-Isotretinoin, ich denke, da meint er 10 und 20 Milligramm, ist das möglich oder hast du da bei diesem Prozedere eine Vorsicht walten?
Also Vorsicht lasse ich immer walten, aber wir haben die Daten jetzt gerade für die Akne-Leitlinie angeschaut zum Thema Isotretinoin und Operation, Laser oder anderes. Und die Daten geben eben nicht her, dass man eigentlich da eine andere Wundheilung hat oder eine schlechtere Wundheilung. Trotzdem bin ich ein Anhänger von, wir drehen nicht an allen Rädchen gleichzeitig, sondern ich würde erst das eine tun und dann das andere, jetzt wie bei meiner Patientin, da dazuschalten.
Genau.
Nicht zeitgleich.
Zusatzfrage hier, ist das bei der Rosacea das gleiche Vorgehen oder ist es anders?
Bei der Rosacea würde ich nicht so stark peelen. Bei der Akne ist ja die Salicylsäure beispielsweise 20%ig gut möglich oder auch andere Säuren. Die Aknehaut verzeiht ja viel. Bei der Rosacea würde ich viel milder rangehen, insbesondere eben mit Glykolsäure 20%ig und dann vielleicht noch Salicylsäure 10% dazu. Es gibt eben auch spezielle Rosacea-Peels, die eben milder sind und wo der Patient nicht dieses Brennen zu erwarten hat. Was?
Dann war noch eine Nachfrage zu Peeling bei Keratosis follicularis und zwar auch außerhalb des Gesichtsbereichs, also zum Beispiel bei der Neurodermitis, beim Atopiesyndrom, die ja mitunter sehr stark störenden Veränderungen im Bereich der Oberarme oder auch der Oberschenkel. Gibt es da auch die Möglichkeit zu peelen?
Also ich habe den Anfang zwar nicht ganz verstanden, aber
Keratosis pilaris.
Ja, okay, kann man peelen, genau. Das ist eine gute Peeling-Indikation, auch am Körper. Body Peels ist was ganz Gängiges, macht man auch bei Hyperpigmentierung. Man sollte aber die Salicylsäure nicht auf größeren Flächen verwenden. Also da sollte man nur so eine Fläche wie das Gesicht oder obere Rücken machen und nicht großflächig den ganzen Körper.
Bei der Keratosis pilaris ist es ja eine, sagen wir mal salopp, genetisch geprägte Dyskeratose. Wie lange nachhaltig, lange anhaltend ist denn dort ein Peeling? Wie oft muss man das wiederholen, damit der Patient in diesen Arealen eine glatte Haut behält?
Also behalten dauerhaft wird das nicht, sondern man muss immer mal wieder ran. Das hat auch Luitgard Wiest früher sehr viel gemacht, Oberarme mit Keratosis pilaris gepeelt, auch mit höherem, also mitteltiefen Peeling. Wenn man oberflächlich rangeht, dann würde man es wieder sequenziell machen, also alle 14 Tage. Und man wird da immer dranbleiben müssen. Das ist keine dauerhafte, wir legen den Schalter um und dann kommt das nicht mehr Reaktion, sondern eine, wo man den Patienten wieder sieht.
Jetzt mal so eine, für dich auch als Wissenschaftlerin, gerade bei so Verhornungsstörungen wie diesem, dieser Keratosis pilaris, ist da eine Anschlusstherapie mit einem topischen Retinoid beispielsweise eine gute Idee? Gibt es da Daten zu, weil dann ja der Eingriff in die Verhornungsstörung wieder in Grenzen normalisiert wird?
Also mir sind da keine Daten zu bekannt. Ich habe die aber jetzt auch nicht extra angeschaut. Aber letztendlich würde ich eine topische Therapie bevorzugen. Man kann natürlich einem Patienten was anbieten, wenn der jetzt irgendein wichtiges Ereignis hat, top aussehen will und das schnell gehen muss, dann kann man peelen. Ansonsten finde ich es fair, wenn man einfach auf eine langfristige topische Therapie setzt.
Ja, ich meinte das jetzt, habe ich mich, glaube ich, falsch ausgedrückt. Ist nach dem Peelen Präparate wie zur Akne-Therapie, Differin beispielsweise oder Palen, dann aufgetragen wird, um den Effekt länger anhaltend zu machen.
Ja, natürlich, genau, kann man machen. Also das gibt ja auch da auch noch andere Produkte, auch Fertigpräparate, Kosmetika, die man insbesondere für solche Indikationen gut verwenden kann.
Okay, super. Die Frage der Nachhaltigkeit ist hier auch nochmal gestellt worden. Das habe ich mir auch notiert, gerade bei dem tiefen Peeling, was du gezeigt hast, wo ja auch der Effekt wirklich sehr am Anfang sehr dramatisch ist. Dann der Effekt, wenn das Ganze abgeheilt ist, aber auch extrem gut. Wie lang hält so etwas an? Du hast ja schön gesagt, 15 Jahre jünger. Wie lange hielten diese 15 Jahre jünger an? Über die nächsten Jahre oder ist es etwas, was man dann jährlich wiederholen muss?
Nee. Ein tiefes Chemical Peeling macht man eigentlich nur einmal im Leben. Das ist auch so eindrücklich, glaube ich, von den 2 Wochen danach. Die 15 Jahre hat man gewonnen. Man sieht einfach 15 Jahre jünger aus und altert ab dann wieder eben mit diesem Hautbild weiter, wie man halt sich der Sonne aussetzt, raucht oder was man tut. Aber das Gewonnene geht nicht schnell wieder weg.
Das ist ja eigentlich die perfekte Art, sich jünger zu gestalten, wenn ich die ganzen anderen Prozeduren sehe mit Botox-Filler und den ganzen, sieht das etwas differenzierter.
Also ich würde sagen, es ist viel besser, wenn wir ein tiefes Chemical Peeling gar nicht brauchen. Das brauchen wir bei ganz starken Falten und einem starken Sagging. Und das kriegen die Patienten ja üblicherweise wirklich bei einem Sonnenschaden, massiver Sonnenschaden oder vielleicht haben sie noch geraucht. Und viel besser ist es aus meiner Sicht, dieses begleitet mit kleineren Prozeduren und dazu gehört das Botulinumtoxin injizieren oder wenig Filler an der richtigen Stelle, begleitet altern, dass es gar nicht so weit kommt.
Super. Jetzt kommen noch Fragen und zwar einmal Eispicknarben. Indikation für Peeling? Wenn ja, was für Art von Peeling?
Genau, wird häufig mit Trichloressigsäure gemacht und dann mit so Zahnstochern noch in die Narbe reingegangen. Das muss man aber vom Handling her genau beherrschen, dass man nicht die Narbe vergrößert. Aber das ist ein ganz gängiges Vorgehen. Genauso kann man auch ein Trichloressigsäure-Peeling machen und dann mit Sandpapier, also Dermasanding machen, diesen Bereich noch abschmirgeln. Kann man auch verbessern.
Jetzt kommt noch eine Frage von Frau Zartmann. Retinol-Peeling hast du nicht erwähnt. Sie schreibt, sie peelt damit gerne bei Rosacea. Offensichtlich hat sie gute Erfolge. Was kannst du dazu sagen?
Leider nichts, weil ich mit Retinol nicht peele, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ist auch eine gute Substanz und bei Rosacea interessant. Vielen Dank. Werden wir dann auch mal vielleicht versuchen.
Super. Dann kommt noch eine Nachfrage, dunkle Hauttypen mit Melasma, postinflammatorische Hyperpigmentierung hattest du erwähnt, ist das Risiko dann größer oder ist es ähnlich wie bei eher helleren Hauttypen?
Nee, es ist schon so, dass am liebsten hat man für alle Prozeduren die Blondine mit blauen Augen, Hauttyp 1. Das ist super, da kann man fast alles machen. Und bei dunkleren Hauttypen, insbesondere Mischungen, also ich frage meine Patienten immer, wo kommen sie denn her? Und wenn es dann Brasilien ist oder irgendwie Südamerika, dann sind das manchmal schwer einzuschätzende Mischungen. Und da muss man einfach vorsichtig rangehen. Das machen wir dann schon. Wir haben auch sogar im marokkanischen Hauttyp alles Mögliche gepeelt und manchmal mit sehr gutem Ergebnis. Aber wenn es dann wirklich richtig dunkel wird, dann habe ich zu viel Angst vor einem Keloid, dann mache ich es nicht mehr. Aber man kann, wenn man sehr vorsichtig ohne eine Rötung peelt, also eben dieses sehr oberflächliche Chemical Peeling macht mit Säuren, die man neutralisieren kann, kann man ja die entzündliche Reaktionen abfangen. Und das ist das Geheimnis, warum wir da beim Melasma auch bei dunklen Hauttypen gute Ergebnisse haben. Da würde ich jetzt nicht mit stärkeren Säuren rangehen, die tiefer gehen.
Ich war ja ganz erstaunt, als du erzählt hast, dass es gute Leitlinien in Indien gibt, weil dort viel Chemical Peeling gemacht wird. Das ist ja Hauttyp 5. Und da hast du am Anfang gesagt, Hauttyp 5, Vorsicht, das mag ich nicht so gerne. Was haben denn die indischen Kollegen für ein Geheimnis, um postinflammatorischen Hyperpigmentierungen vorzubeugen?
Die sind da einfach so, dass sie keine anderen Alternativen haben. Sie können sich keine Laser in die Praxis stellen und sie peelen schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, man nimmt auch eher in Kauf, dass die Patienten auch zum Teil mit postinflammatorischen Hyperpigmentierung oder schlechten Ergebnissen leben müssen. Aber das ist eine sehr aktive Peeling-Gesellschaft auch und sind auch viele in der International Peeling Society drin. Ich würde es halt nicht machen. Ich bin eben eher der vorsichtige Typ. Ja. Und wir können ja uns das sogar auch leisten, dass wir sagen, okay, das da habe ich jetzt kein gutes Gefühl. Das mache ich jetzt mal nicht, weil ich will ja schon eine Verbesserung für meine Patienten haben. Und wenn es mir zu risky wird, dann sage ich eher nein.
Liebe Kollegin, fragen Sie ruhig noch. Ich habe nämlich auch noch eine Frage, die vielleicht eine Beantwortung etwas länger dauert. Wir haben ja vor 2 Jahren einen Vortrag von Markus Hept aus Erlangen, du hattest ihn erwähnt hier gehabt, zum Bereich aktinische Keratosen. Da hat er uns schon empfohlen, 40-prozentige Trichloressigsäure zu verwenden und auch diesen Frosteffekt erwähnt, der sozusagen anzeigt, jetzt habe ich genug Trichloressigsäure aufgetragen. Und ich muss sagen, seitdem wende ich das bei meinen Patienten an, das funktioniert exzellent. Sehr gut finde ich jetzt die Aufnahme in die Leitlinie, weil man damit tatsächlich auch in der Fläche bei moderatem Schmerz gute Ergebnisse erzielen kann, vor allen Dingen, wenn die aktinischen Keratosen noch relativ flach sind. Also ich glaube, das ist auch nochmal gerade im Bereich der Erkrankung, der chronischen Erkrankung aktinische Keratose eine extrem gute Empfehlung. Und jetzt die Frage an dich, nimmst du da auch 40% Trichloressigsäure, wie der Markus das empfohlen hat? Oder hast du für die aktinischen Keratosen eine andere Rezeptur oder ein anderes Vorgehen für das Chemical Peeling?
Nee, da würde 30-40-prozentige Trichloressigsäure ist da schon ideal. Das haben auch die ältere Generation Ludgard Wiest und so gemacht. Man kann auch manchmal, kommt auf die Körperstelle drauf an, wo das ist, mit etwas niedrigerer Trichloessigsäure arbeiten. Und man sieht ja am Frost, wie tief kommt man. Also das ist eine super Option und tolle Daten, die uns Herr Hepp da eben mit seiner großen Arbeit beschert hat. Das ist klasse, dass es das gibt.
Bei der flächigen Anwendung bei aktinischen Keratosen, also der Feldtherapie, was machst du nach dem Peeling als Nachtherapie? Empfiehlst du das Auftragen einer Pflegecreme oder sagst du gar nichts machen, sich die Haut erneuern lassen? Es gibt ja so ein leicht krustiges Stadium. Oder wie ist da deine Nachbehandlungsempfehlung?
Also ich finde Nachbehandlung sehr wichtig. Die Patienten sollen ja auch ein gutes Hautgefühl haben und wir geben denen dann schon geeignete Cremes an die Hand. Ludgard Wiest hat die immer auswählen lassen selber. Ich finde es immer besser, wenn man sich selber überzeugt hat, was man gut findet und das empfiehlt. Also so Wundheilungscremes, wo es schneller geht. Und dabei denke ich jetzt nicht explizit an Bepanthen, die mir meistens etwas zu fettig ist, sondern gibt es ja gute andere Produkte von den großen Kosmetikfirmen. Die verwenden wir sehr gerne. Also wenn ich sagen darf, ich sagen?
Immer. Wir sind hier eine wirklich wissenschaftliche Sendung.
Also entweder Cicalfate von Pierre Favre oder Cicaplast oder etwas Vergleichbares. Ja. Dann heilt das sehr gut ab.
Ja.
Ein super Produkt.
Ja. Cicalfate ist auch etwas, was ich zum Beispiel empfehle, kann mich da outen. Oder auch mal die Octinisept-Creme, die bei Patienten, die mal berichtet haben, dass sie danach mal Infektionen bekommen haben. Es funktioniert auch mitunter sehr gut, das mache ich zum Beispiel so. Lass aber die Patienten auch auswählen. Ja, ich sehe hier eigentlich jetzt keine Fragen mehr, die wir nicht schon beantwortet haben. Es ist 8:08. Eigentlich sind wir jetzt ein bisschen über der Zeit, aber das ist natürlich toll, dass Sie so viel gefragt haben. Ich hoffe, wir haben alle, beziehungsweise Frau Professor Borelli hat Ihre Fragen alle zufrieden beantworten können. Ich glaube, in diesem Peeling, wie du es vorgestellt hast, steckt noch eine große Zukunft. Wir alle werden älter. Wir alle haben auch einen höheren Anspruch an Schönheit mittlerweile. Viele von uns können sich es auch noch leisten, sich öfter zum Peeling zu begeben. Also ich glaube, die Anforderung auch an DermatologInnen wird steigen. Und ein möglichst fachgerechtes Vorgehen, wie man das auch bei dir erlernen kann, das ist natürlich hier absolut notwendig, um hier auch im medizinischen Sinn eine gute Behandlung abzuliefern. Ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für diesen tollen Vortrag, liebe Claudia. Wir werden uns sicher wiedersehen bei Derma at Home mit einem anderen Thema. Und liebe KollegInnen, ich darf auch noch mal einmal auf die nächste Sendung verweisen. Die ist am 5. November und wir haben hier spannendes Thema, das Lipödem. Und wir haben es damals, als wir das Programm geplant haben, noch genannt Krankheit oder nur Kosmetik. Ich glaube, die nur Kosmetik können wir mittlerweile mit einem Klammer versehen, weil wir ja heute wissen, dass dies Lipödem mittlerweile oder die Behandlung von Lipödem Krankenkassenleistung geworden ist. Aber wir werden dazu mehr hören. Frau Dr. Frambach ist aus der Hanseklinik in Lübeck und das Lipödem ist ihre Spezialität. Da werden Sie aus ganz berufenem Mund alles zu dieser wichtigen Krankheit erfahren. Jetzt darf ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut und wir freuen uns aufs Wiedersehen am 5. November. Und von hier aus mit dem berühmten Schluss und tschüss.